das einzige Kleid, was ich schon im Schrank hatte, was tatsächlich alle Voraussetzungen erfüllt hat, war mein Dirndl. Das ging also auch mit nach Tansania.
Und das hast du getragen?
Das habe ich mehrfach angehabt, nämlich immer dann, wenn, und das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, die Studierenden etwas zu ihrer Stammesidentität erzählen sollen.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks zu den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Anne Mika zu Gast. Anne ist Pfarrerin an der Friedenskirche in Dachau und hatte 3 Jobs in einem während ihrer Zeit in Dar es Salaam. Wir sprechen darüber, wozu sie beim Studium in Makumira ein Dirndl gebraucht hat, wie Frauen verschiedener Religion und Kultur über Träume und Wünsche miteinander ins Gespräch kommen können und wie Annes Dackel Tara ihr hilft, Herzen aufzuschließen. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo Song, danke, dass ich da sein darf.
Anne, was lässt dein Herz höher schlagen?
Das ist eine sehr schöne Frage, die sich aber tatsächlich recht leicht beantworten lässt. Mein Herz schlägt für Menschen und ihre Geschichten und ihre Erfahrungen. Ja, mein Herz schlägt für Menschen.
Anne, du bist Pfarrerin in Dachau und in Weichs aufgewachsen, was dort ganz in der Nähe ist. Fühlt sich das an wie zu Hause?
Ja, also tatsächlich bin ich in 4 Kirchen groß geworden, in Weichs nur zur Schule gegangen, aber es liegt alles so nah beieinander und so nah an Dachau, dass es tatsächlich ein Gefühl von zu Hause ist. Ich bin jetzt seit gut 1,5 Jahren wieder im Dachauer Landkreis unterwegs und ich merke einfach, so viele Ecken kennt man gut, also das sich zurechtfinden, wenn Menschen von den kleinsten Käffern erzählen und dann weiß man sofort, was ist da los, was ist das tollste Hallenfest, da gibt es noch ein altes Freibad. Das gibt schon ein großes Gefühl von Heimat.
Wonach riecht es dort im Frühjahr?
Das kommt ganz drauf an, wo man ist. Wir haben die wunderschöne Amper, da riecht es einfach nach diesem besonderen Duft von Wasser, das durch eine Landschaft fließt. Es gibt wunderschöne freiliegende Felder, da riecht es im Frühjahr einfach nach dieser frisch umgegrabenen Erde. Und dann hat man halt die Altstadt, die Stadt Dachau, da riecht es wie überall sonst auch nach Autos und nach vielen Menschen und manchmal auch leider nach Müll.
Geboren bist du aber in einer Stadt, in der Hochdeutsch zu Hause ist, nämlich Hannover. Kommt es daher, dass du so ganz ohne Dialekt sprichst?
Da hat tatsächlich mein Großvater, der selber Niedersachse war, großen Wert drauf gelegt, dass wir alle dialektfrei groß wurden. Und ich bin gerade so alt genug, um noch zu wissen, dass früher sogar in bayerischen Grundschulen der Dialekt verboten war. Man war dazu angehalten, Hochdeutsch zu sprechen. Das hat mir immer ein Fleißbildchen verpasst, wo ich gar keins verdient hätte, weil ich natürlich dialektfrei vorgelesen habe. Also ja, das Hochdeutsche ist mein natürlicher Dialekt, auch wenn meine Familie in ganz Deutschland umhergezogen ist. Aber wir sprechen alle Hochdeutsch.
Anne, du hast ja eine Vorliebe für ungewöhnliche Wege, hast du mal gesagt. Was hat dich denn dazu motiviert, evangelische Theologie zu studieren?
Das war ein Zufallsfund. Also kurz vorm Abitur hatte ich tatsächlich nicht wirklich eine Vorstellung davon, was ich mit meinem Leben anfangen will. Mir war ziemlich klar, dass ich studieren möchte, denn ich hatte ja nach dem Realschulabschluss immerhin noch das Abitur in Angriff genommen. Also das war mir irgendwie klar, jetzt muss ich auch was machen, wofür ich diese Qualifikation dann auch gebrauchen kann. Hab dann aber mal ganz open-minded diesen Studienberufsfindungstag, den die Gymnasien so pauschal anbieten, wenn ein Abiturjahrgang dabei ist, zu Ende zu gehen, mitgemacht und hatte dann verschiedenste Ideen, von Bundespolizei angefangen bis hin zu, das war dann tatsächlich auch mein größter Wunsch, so eine Ingenieurslaufbahn, Bioingenieurswissenschaften. Ich war immer gut in Chemie, in Biologie hatte ich als Leistungsfach, also Naturwissenschaft, Mathematik, das hat mich alles nicht geschreckt. Und ich wollte tatsächlich gerne ins Ausland. Ich wollte im Ausland arbeiten. Und da dachte ich, komm, Ingenieurslaufbahn, gibt es in Bayreuth einen tollen Studiengang, auch auf Englisch, also dass man gleich international aufgestellt ist. Das war so ein bisschen meine Idee. Und dann bekam man am Ende dieses Tages aber ein dickes, grünes Buch überreicht, wo alle Studiengänge aufgelistet sind, die man in Deutschland studieren kann.
Das muss ein sehr dickes Buch sein.
Es ist ein verdammt dicker Schinken, genau. Den kann man also nicht von A bis Z lesen. Aber ich habe nach Stichworten hinten im Register geguckt und nach Entwicklungshilfe geschaut. Und da fiel mir evangelische Theologie als eine der wenigen Geisteswissenschaften ins Auge. Und in dem Moment, wie ich diese Seite aufschlage und das zu evangelischer Theologie gelesen habe, wusste ich, das mache ich.
Das ist ja wie eine Eingebung.
Das war meine Straße nach Damaskus, also mein Paulus-Erlebnis tatsächlich. Nicht ganz so, ich musste nicht krank werden, aber es kam tatsächlich wie so ein Schlag vom Himmel. Ich komme heim in meine WG, erzähle das meinen Mitbewohnern, die schauen mich an wie aus allen Wolken gefallen, beides ausgetretene Katholikinnen. Und dann, wir kennen uns sehr lange, schon seit Realschultagen, sagen sie, das passt irgendwie. Und ich habe es nie bereut. Aber es hat mich gefunden.
Oft sind es ja Menschen im Umfeld, die einen dazu anregen, zum Beispiel die Religionslehrerin, der Pfarrer, die Jugenddiakonin, solche Leute. Gibt es bei dir auch sowas?
Ich war tatsächlich nicht eng angebunden an eine Kirchengemeinde in der Zeit. Also in der Grundschulzeit bin ich mal in eine Kindergruppe der evangelischen Kirche in Augsburg damals noch gegangen. Da haben wir noch in Augsburg gewohnt. Und dann war aber meine Konfirmation vorgezogen. Ich bin schon mit 12 Jahren konfirmiert worden, einfach weil wir eine Riesenfamilie haben und es meinen Eltern zu aufwendig war, meinen Bruder und mich in 2 aufeinanderfolgenden Jahren konfirmieren zu lassen und dann 2 so große Feste stemmen zu müssen. Es war auch finanziell natürlich ein Aufwand. Und wir sind nur 19 Monate auseinander. Und dann wurde der Pfarrer gefragt, wie kann man es machen? Also meinen Bruder ein Jahr zurückstellen oder mich ein Jahr früher. Und dann meinte der Pfarrer, ach, bei der Anne habe ich da keine Bedenken. Und so wurde ich mit 12 konfirmiert, war aber dann halt zu jung, um in die Jugend einzusteigen. Und genau, so gab es irgendwie da einen Abbruch. Und erst als ich das dann gesehen habe, evangelische Theologie, war auch dieser Schritt, dieses sich bewusst machen, ja, ich glaube und ich fühle mich der Kirche irgendwie verbunden. Und so war das zumindest kein Hinderungsgrund. Ich hatte gar nicht immer evangelische Religion. Denn Oberbayern, wir waren zum Teil 3 evangelische Schüler im Jahrgang, da kam nicht immer eine Klasse zusammen. Also ich hatte tatsächlich gerade so in der Oberstufe auch viel Ethik.
So bist du also über die Berufsfindung zur evangelischen Theologie gekommen. Wie fängt man dann an? Schaut man sich um, wo man das studieren kann oder knüpft man nochmal Kontakt zu Leuten, die was wissen könnten? Wie bist du vorgegangen?
Ich bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Ich war schon ausgezogen von zu Hause, schon vor dem Abitur und habe dann einfach meine WG nicht verlassen wollen. Von dem her war klar, ich werde in München anfangen. Und die hatten gerade auch schön umgebaut. Der Adalbert-Trakt als neuer Ort der evangelischen Fakultät war neu hergerichtet. Also es war auch optisch schön, ein Ort zum Wohlfühlen. Und was mich wahnsinnig gereizt hat, Großuniversität mit der Chance, in andere Fachbereiche reinzugucken. Es gibt ein Institut für orthodoxe Theologie, es gibt Judaistik, es gibt Religionswissenschaften und auch schon so mit Blick auf die Philosophikum oder die Altphilologie, wo ich auch noch Scheine gebraucht hatte. Ich hatte kein Latinum, als ich angefangen habe zu studieren, fand ich es irgendwie spannend, das in anderen Fakultäten machen zu können und nicht nur von Theologinnen und Theologen umgeben zu sein. Denn ich habe es angefangen nicht mit dem Mindset, ich werde jetzt Pfarrerin, sondern ich habe es angefangen mit dem Mindset, interessante Wissenschaft, mal schauen, was draus wird.
Entwicklungshilfe.
Genau, Entwicklungshilfe. Wo wird eine theologische Perspektive gebraucht?
Und dann musstest du täglich pendeln wahrscheinlich, oder?
Ich habe in München gewohnt, in einer WG, richtig schön am Flaucher, also an der Isar. in der Nähe des Tierparks und da kann man wunderbar mit der U3 einfach nach Schwabing in die Uni durchfahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. War sehr luxuriös.
Bereits 2011 warst du dann aber als Praktikantin in Dar es Salaam. Wie kam es denn dazu? Von München aus ist doch ein bisschen Weg.
Also es gibt ja quasi studienbegleitend, die sogenannte kirchliche Studienbegleitung, wo ich auch natürlich die entsprechenden Kurse gemacht habe. Und da ist das Handlungsfeldpraktikum ein Pflichtbaustein. Damals war noch Philipp Hauenstein für die KSB zuständig, der selber als Missionar viel unterwegs war und ganz eng mit Mission Eine Welt auch verbunden. Der hat natürlich groß Werbung gemacht, ein Handlungsfeldpraktikum auch über die bayerischen Grenzen hinaus, gerne in den globalen Süden. Hat mich aber gar nicht so gecatcht, muss ich jetzt sagen. Mich hat es eher in den Norden gezogen. Ich wollte gern nach Nordamerika, Kanada, USA. Und das hat das Collegium Ecumenicum organisiert. Die hatten aber nur einen Platz zu vergeben und eine sehr gute Freundin von mir wollte das eben auch machen und die konnte sich nun globalen Süden so gar nicht vorstellen und deswegen ungewöhnliche Wege. Ich lasse mich auch gerne finden, habe ich dann mit dem Herrn Hauenstein einfach nochmal gesprochen und gesagt, was gäbe es denn da so für Optionen? Ich möchte gern diakonisch was machen, denn da hatte ich aus ehrenamtlicher Arbeit viele, viele Vorerfahrungen, Pflege von Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung. Da wollte ich gerne anknüpfen. Und als er mir dann vorschlug, Dar es Salaam, Diakonisches Zentrum und Toni, da war ich dann gleich an Bord und begeistert und habe auch das nie bereut.
Also es hat sich gelohnt, dort zu sein.
Absolut, absolut. Auch mit Blick auf meine spätere Zukunft. Ich habe da Kontakte geknüpft, die sich auch bei meinen späteren Aufenthalten in Tansania einfach immer wieder gefunden haben. Gefühl von Heimat, du hast es vorhin mit Dachau angesprochen. Das durfte ich tatsächlich da schon auch in Dar es Salaam zum ersten Mal erleben und dann war es ein Ort, an den ich immer wieder gern zurückgekehrt bin.
Sowas wie eine zweite Heimat.
Ja, absolut. Mit sehr vertrauten Menschen.
Du hast dann dein Studium aber weitergemacht in München.
Genau. Ich habe tatsächlich in keiner anderen deutschen theologischen Fakultät studiert, was ja auch so ein bisschen ungewöhnlich ist. Meistens wechselt man zumindest einmal. Ich war aber noch mal in Tansania. Also ich war nicht nur dann in München.
Du bist ja dann während des Studiums an die Tumaini-Universität nach Tansania gegangen. Das ist ja nochmal was ganz anderes als Dar es Salaam.
Genau, und das habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Also ich habe gemerkt, während des Handlungsfeldpraktikums, was gute 7 Wochen gedauert hat, dass wahnsinnig viele Perspektiven geöffnet wurden. Es aber wie ein Sprint war. Also man konnte gar nicht mit Zeit und Muße sich in Dinge eindenken, auch mal so Ansätze, die man für sich selber sieht, weiterverfolgen. Die Zeit ist nicht da. Ich habe im Diakonischen Zentrum gearbeitet, aber ich habe bei Pfarrerin Stefanie Franz gelebt, die damals von der VEM beauftragt war, dort zu sein und von der EKD für die deutsche Gemeinde auch zuständig war. So habe ich die deutsche Gemeinde noch irgendwie begleitet. Da gab es gerade so ein bisschen Lücke, Vakanz, was Kindergottesdienst, Kinderbibeltag und so angeht. Da habe ich das in den 7 Wochen irgendwie noch gemacht. Und ich habe gewohnt im Lutherhaus, weil da war die Dienstwohnung von der Stefanie Franz. Das heißt, ich war auch an der Asania-Front-Gemeinde und der Osten- und Küstendiözese, die da alle in diesem Lutherhaus so angesiedelt sind, voll angedockt. Und ich habe wirklich eine 7-Tage-Woche gemacht, 7 Wochen durchgehend. Und dieses Verhältnis Freizeit, Arbeitszeit, also das ist in Tansania nicht so Thema wie jetzt hier bei uns, also wo man auf einen Praktikanten, eine Praktikantin ganz anders schauen würde, was das angeht. Und das war recht heftig, sodass ich mit einem Gefühl nach Hause ging, jetzt mache ich die Grätsche und jetzt geht erstmal gar nichts mehr und oh Gott, lasst mich bloß in Ruhe mit Tansania. Das hat aber natürlich nachgewirkt und so 2 Jahre später war mir vollkommen klar, boah, all diese Eindrücke, die brauchen nochmal Zeit, die brauchen nochmal Fokus, um die weiterzuverfolgen. Und dann habe ich mich eben über Erbe Münch beworben, in der Tumaini University noch studieren zu dürfen und habe das dann bewusst nicht als Sprint, sondern als Marathon gesehen.
Erbe Münch ist ja ein Stipendium, das bayerische Theologiestudierende bekommen können, um gerade in Partnerkirchen studieren zu können. Und so bist du nach Makumira gekommen. Stimmt es, dass damals alle Frauen noch einen Rock tragen mussten?
Ja, und nicht nur einen Rock, sondern einen Rock, der die Knie bedeckt. Also es musste gut über die Knie gehen und es ist ja nicht so, man muss einen Rock tragen, sondern man darf keine Hosen tragen. Und das gab durchaus mal Irritationspunkte, denn es wird relativ kalt dort im Norden Tansanias zu den entsprechenden Jahreszeiten. Und dann hat man unter seinen Rock eben auch gerne mal eine Leggings oder so angezogen. Es konnte aber sein, dass ein Guard am Tor das dann als Hose definiert hat und einen dann nicht mehr aufs Gelände gelassen hat. Also das waren so Feinheiten, die, ja, also mich hat das nicht groß gestört, muss ich sagen, weil die Regeln waren vorher klar. Und ich wusste, auf welche Spielregeln lasse ich mich ein. Ich fand es eher immer verwunderlich, wenn dann andere Austauschstudierende damit irgendwie Probleme hatten, weil ich dachte mir, das ist doch das, worauf wir uns einlassen konnten, weil wir vorher informiert waren, wie es sein würde. Also Schultern bedeckt, Knie bedeckt, das war vollkommen klar.
Da musstest du noch mal eine Runde shoppen gehen.
Ja, ich habe sämtliche Secondhand-Läden Dachaus abgeklappert, denn tatsächlich habe ich da dann noch mal in meinem Elternhaus gewohnt, in einer WG-Situation mit Freunden zusammen. Und genau, da war ich dann schon in Dachau in allen Secondhand-Läden und habe Röcke gekauft.
Lange Röcke.
Und? Das einzige Kleid, was ich schon im Schrank hatte, was tatsächlich alle Voraussetzungen erfüllt hat, war mein Dirndl. Das ging also auch mit nach Tansania.
Und das hast du getragen?
Das habe ich mehrfach angehabt, nämlich immer dann, wenn, und das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, die Studierenden etwas zu ihrer Stammesidentität erzählen sollen. Denn das ist ja auch eine große Vielfalt in Tansania. Und dann war ich ja einfach eine Mitstudierende und sollte was zu meiner Stammesidentität erzählen. Gut, jetzt bin ich in Hannover geboren, aber habe eben doch seit meinem dritten Lebensjahr immer in Bayern gelebt. Von dem habe ich jetzt habe ich mich da als Bajuwarin präsentiert. Mhm. Und dann mein Dirndl angezogen.
Und noch einen Dialekt angelegt.
Und noch ein bisschen ein Dialekt, genau. Freilich die bayerische Nationalhymne geschmettert und so.
Nationalhymne. Was hast du damals gelernt in Makumira? Gab es andere Fächer als in München? Gab es einen anderen Zugang, andere Methoden? Andere Leute?
Es ist anders, das auf jeden Fall. Andere Fächer gar nicht so sehr. Also die sind vom Fächerkanon her recht ähnlich. Ich habe auch einige Scheine dort machen können, die ich in München anerkannt bekommen habe. Also auch das nochmal, wer da irgendwie Sorge hat. Man geht da irgendwie in den globalen Süden und da studiert man nur zum Spaß und kann nichts mitnehmen. Das ist Schmarrn. Das ist auch ein anerkanntes Niveau übrigens, möchte ich auch nochmal betonen, der Professoren in München. Und auch, die haben das Recht nochmal nachzubenoten. Sie sind immer zur gleichen Note gekommen, die auch die Professoren in Tansania vergeben haben. Also insofern möchte ich da auch vielleicht nochmal Mut machen und für Erbe München werben, denn das ist echt eine tolle Sache. Was anders ist, ist tatsächlich die Herangehensweise an die Themen, aber das ist ja auch vollkommen klar. Sonst wäre es ja auch total beliebig, wo auf der Welt man studiert. Das Spannende und der Mehrwert an dieser Zeit in Tansania ist ja tatsächlich, dass da Menschen mit ganz anderen Hintergründen kommen. Und Theologie heißt für mich auch immer ein bisschen die eigene Geschichte mit Gott erforschen, besser verstehen und das Teilen, was dann in Seminaren und in Studiengruppen stattfindet, das bereichert dann die eigene Perspektive.
Also es ging auch um die anderen Teilnehmenden.
Natürlich. Ich habe dann sogar bewusst im zweiten Semester auch nochmal Kurse belegt, die ich in München schon mal besucht hatte, damit ich diesen Unterschied auch stärker wahrnehmen kann. Und wir hatten einen Professor tatsächlich aus Schweden, der dann ein Pro-Seminar Altes Testament anbot. Das hatte ich schon besucht, hatte auch meinen Schein schon gemacht. Und da ging es dann um Kierkegaard und seinen Prolog zu Furcht und Zittern, der sich eben mit der Geschichte, wie Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, auf dem Berge Moria beschäftigt. Und ich hatte eben auch dieses Buch schon gelesen und mich schon mal mit diesem Prolog beschäftigt. Und in der Studiengruppe habe ich dann versucht, meine Erkenntnisse darüber zu teilen und habe gemerkt, wie sie das in ihren eigenen Kontext übersetzen. Und als wir das dann präsentiert haben, das war wirklich das großartigste Erlebnis. Ich erinnere mich leider gar nicht mehr en Detail, weil ich so fasziniert zugehört habe, dass ich nicht so viel mitgeschrieben habe. Aber ich erinnere mich noch, dass ein Vergleich kam mit einem roten Pfau, der irgendein besonderes Symboltier in einem der Stämme meiner Mitstudierenden war, der eben für so existenzielle Fragen, also für eine Überforderung in manchen Lebenssituationen steht. Das war für mich ein unglaublicher Gewinn. Also wie man allgemeine theologische, menschliche Erkenntnisse ja, da hat für mich Verkündigung begonnen. Also verkündigen kann, dass Menschen sie verstehen auf Basis ihres jeweiligen Hintergrundes. Das war für mich eine wahnsinnige Sternstunde in meiner Zeit in Tansania.
Und das im Proseminar.
Ja. Jetzt sind natürlich die Studierenden in Tansania tendenziell etwas älter. Das sind oft schon längst ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Bible School besucht haben, die eine erste Profession haben. Das heißt, da war ich tendenziell mit meinen 24 Jahren eine der Jüngsten. Da habe ich auch tatsächlich einen Menschen wieder getroffen, der mir ganz arg am Herzen liegt, der Joseph Mlaki. Der war nämlich Sozialarbeiter in Mtoni, wo ich 2011 mein Praktikum machte, in Dar es Salaam, und hat dann in der Zwischenzeit ein Theologiestudium in Makomira aufgenommen. Und er war dann später als Pfarrer auch noch in Asania Front, als ich dann 2014 zurückkehrte, so ein bisschen mein Heimathafen. Ein ganz
also
enger, guter Freund.
Der Brückenbauer zwischen den verschiedenen Aufenthalten in Tansania.
Und wirklich auch die Stärke von Mission eine Welt, diese Beziehungsarbeit zu machen. Denn in der Zwischenzeit durfte ich ihn auch in Deutschland einmal treffen, hier in Neuendelsau. Da konnte er nämlich mit einer Studiengruppe auch hier sein. Und dann bin ich extra hergefahren und wir haben uns auch hier schon mal getroffen gehabt.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass dieses Studium in Tansania als Marathon angelegt war. Aber das Studium in Deutschland ging ja dann weiter. Also ein Marathon im Marathon. Du hast dann wieder in München Examen gemacht.
Genau. Also Examen machen wir ja in Ansbach tatsächlich. Das geht ja nicht in München. Da müssen wir ausfliegen. Das ist ja das Ansbacher Examen für uns Pfarrerinnen und Pfarrer immer noch. Marathon für mich, was diese kulturelle Erkundung anging. Also nicht jetzt durchsprinten müssen, sondern wirklich ein Jahr Zeit haben, ohne eine Arbeit erfüllen zu müssen oder eine Arbeit verrichten zu müssen, wie im Praktikum. Studium habe ich immer als sehr, als egoistische Zeit empfunden, weil ich durfte mich mit mir selbst, meinen theologischen Fragen, meinen Fragen an die Welt beschäftigen. Das ist ein so großes Geschenk, was man da bekommt. Und das durfte ich eben in Tansania auch. Marathon, weil ich eben die Zeit hatte, auch mal nach rechts und links zu gucken und nicht irgendwie 7 Wochen und da durchgesprintet. Das vielleicht zur Erklärung. Genau, dann ging es in München weiter. Dann ging auch relativ zügig die Examensvorbereitung los. Ich bin dann erst in der WG, habe meine letzten Scheine gemacht und dann nochmal in eine eigene Wohnung gezogen quasi, um dann wirklich diesen Endspurt gut hinzukriegen. Ist mir gar nicht so leicht gefallen.
Du hast ja gesagt, du hast das Theologiestudium eigentlich gar nicht angefangen, um Pfarrerin zu werden. Aber nach dem Examen bist du dann ins Vikariat nach Regensburg.
Ja, und da war das für mich auch schon gar keine Frage mehr tatsächlich. Also schon in den ersten Semestern an der Uni habe ich mich dann angefangen, mit dem Pfarrberuf auseinanderzusetzen, habe selbstverantwortet Praktika gemacht, erstmal in der Heimatgemeinde, um mal so rauszufinden, was macht ein Pfarrer, eine Pfarrerin eigentlich? Und habe dann rausgefunden, hey, wir haben solche Menschen sogar in der Verwandtschaft. Natürlich in der Hannoverschen Landeskirche, aber die Cousine und der Cousin meiner Mutter sind Pfarrer und Pfarrerin. Und mit denen habe ich mich dann getroffen. Da ist auch mittlerweile eine echt enge Beziehung entstanden. Und mir war dann relativ schnell klar, dass das mein Weg sein wird. Also ich habe dann noch anderes ausprobiert nach dem Examen. Bevor ich wirklich ins Vikariat gestartet bin, habe ich nochmal Vollzeit an einer Tagesstätte und Schule für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung gearbeitet. Habe da auch gut verdient, mich wohlgefühlt. Ich kann das gut, ich mache das gern, aber es begeistert mich nicht so, wie es jetzt der Pfarrdienst tut.
Auch eine Werbung für den Pfarrdienst?
Ja, absolut.
Aber nach dem Vikariat bist du in die Probezeit nach Tansania, deine dritte Reise nach Tansania. Wie kommt man denn auf sowas?
Ja, da kommt man erstmal gar nicht drauf, denn tatsächlich macht es ja Sinn, nachdem man im Vikariat erstmal unter einem Mentorat gearbeitet hat, auch in Bayern weiterzumachen, erste Berufserfahrungen zu sammeln. Und früher war das, denke ich, auch der ganz übliche Weg, dass man erstmal erste eigene Schritte in der Heimatkirche gemacht hat, bevor man dann Ausflug in die weite Welt, um mit den gemachten Erfahrungen dort weiterzuarbeiten. Wir leben in Zeiten, die sich sehr verändern. Die Möglichkeiten sind andere. Die Kirche ist auch offener für individuelle Lebenswege. Und meiner sieht eben so aus, dass ich ungebunden bin. Also ich bin ledig, ich habe keine Kinder. Und der Probedienst ist ein Entsendungsdienst. Und meine Mitvikarinnen und Mitvikare, die waren eben zum allergrößten Teil alle gebunden. Ich glaube, ich war letztlich sogar die Einzige, die direkt in den Probedienst gegangen ist, die eben keine Familie mit im Gepäck hatte. Damit war auch klar, dass gewisse Stellen den, und zu Recht, also das möchte ich auch betonen, zu Recht den Menschen vorbehalten sind, wo einfach Partner mit einer festen Arbeitsstelle, wo Kinder, die schon in Schulen, in Kindergärten fest integriert sind, dass die denen vorbehalten sind. Mit Blick auf die Liste war mir aber auch klar, dass dann die Stellen, die für mich dann noch in Frage kommen, nicht die sind, wo ich meine ersten Schritte im Pfarrdienst machen möchte. Und ich wollte sowieso noch mal ins Ausland. Für mich war völlig klar, Mission Eine Welt hat ja in mich investiert. Ich habe das Handlungsfeldpraktikum machen dürfen. Ich habe studieren dürfen in Tansania. Natürlich stelle ich mich dann mit meinen gemachten Erfahrungen auch wieder zur Verfügung. Also das war für mich sowieso außer Frage gestanden. Ich hatte sogar noch einen weiteren Bonuspunkt. Ich durfte noch ein zweites Handlungsfeldpraktikum machen, was die Kirche mir zusätzlich noch komplett finanziert hat. Ich durfte noch einen Islamlehrkurs im Sultanat Oman machen. Das war ausgeschrieben. Ich habe das offengelegt, dass ich schon ein Handlungsfeldpraktikum gemacht habe. Ich habe mich beworben mit dem Fokus, dass ich ja eben in Dar es Salaam war und dass das Sultanat Oman ja sich als quasi war die erste Kolonialmacht, die in Ostafrika ankam, die Sansibarischen Inseln eingenommen, auch dann Tanganyika, die Handelsrouten bis ins Landesinnere sind arabisch geprägt von den Omanis. Kiswahili bedient sich an vielen Punkten arabischen Vokabulars und das kommt genau daher. Mhm. Irgendwann ist die Sultanslinie aufgespalten worden und die Sayyiden haben sowohl in Sansibar als Sultane geherrscht, als auch im Sultanat Oman. Also zwar eine Sultanslinie, die sich mal getrennt hat und darauf habe ich meinen Fokus gelegt und gesagt, also für mich, um die Sansibarische, um die Küstenkultur noch besser verstehen zu können, wäre natürlich jetzt ein Studium im Oman nochmal umso wertvoller. Bin dann in den Oman gekommen, was super war und dachte, ich lerne da wunderbar jetzt Arabisch, habe aber viel zu schnell festgestellt, dass ich mit Kiswahili viel besser durchkomme. Also 70% der Omanis sprechen ein sehr passables Kiswahili und auf dem Souk, auf dem Markt, überall, auch im Smalltalk, Switch, Kiswahili. Die Jungen gar nicht so, aber die haben mich dann zu ihren Großmütterchen ins hinterste Kammer gebracht, privater Raum im Arabischen, da kommt sonst kein Fremder rein. Die Sprache hat mir diese Türen geöffnet. Ich hatte ganz tolle, wertvolle Begegnungen. Damals noch der lebende Großmufti war gebürtiger Sansibari. Also das wurde so greifbar, spürbar, diese Verknüpfungen.
Also genau. Kiswahili war die sprachliche Tür auch zum Oman.
Genau. Und auch da, Mission Eine Welt hat ja sogar schon für uns Handlungsfeldpraktikanten zumindest 4 Wochenend-Sprachkurse angeboten. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist wirklich, wir haben ja dann, war eine kleine Gruppe, auch von internationalen Studierenden, später in Makumira, diese interkulturelle Vorbereitung, aber auch diese Sprachkurse, die Mission Eine Welt da zur Verfügung stellt, das ist nicht in jeder Kirche so vorauszusetzen.
Und wie bist du jetzt dann nach Tansania gekommen?
Wie bin ich jetzt nach Tansania gekommen? Ich habe den Michael Seitz angerufen. Der war ja damals für mein Handlungsfeldpraktikum dann auch zuständig, hat mich evaluiert und der hat mich natürlich gleich weiter verbunden mit den beiden Kläusen, Klaus Dotzer und Klaus Heim, die das Afrika-Referat bzw. das Tansania-Referat hier betreuen. Und da war gleich ein so großes Willkommen, eine so große Offenheit und es war wirklich anders als es bei dieser Probedienstliste, wo so ein bisschen du kriegst eine Stelle zugeschustert, war wirklich so, was kannst du gut, was willst du gerne machen, was begeistert dich, wo willst du hin? Schau mal, wir haben verschiedene Optionen. Wie wirst du in deiner Arbeit glücklich? Wo kannst du dich einbringen mit deinen Gaben? Und das war für mich dann tatsächlich der Grund zu sagen, okay, das ist so eindeutig jetzt mein nächster Schritt. Und Dar es Salaam war dann einfach dieses Heimatgefühl, war dann einfach dieses ich habe die Arbeit schon mal, ich hatte schon mal Einblicke in die Arbeit der Osten- und Küstendiözese.
Du hast ja 3 verschiedene Aufgabenbereiche gehabt.
Ja.
Und du hast sie alle auch schon gekannt.
Ich habe sie alle schon gekannt, genau. Also fangen wir mal mit dem kleinsten vielleicht an. Das ist die Begleitung der deutschsprachigen Gemeinde Dar es Salaam. Eine Gemeinde mit unglaublich langer Geschichte, denn die gibt es tatsächlich seit Tansania mal deutsch besetzt war.
So seit dem späten 19. Jahrhundert?
Ganz genau. Und seit so weit zurückreichen auch die Kirchenbücher tatsächlich, die in Berlin mittlerweile im Archiv liegen, um vor dem tropischen Klima besser geschützt zu sein. Also eine ganz lange Tradition der Freundschaft. Denn der Ist-Stand der deutschen Gemeinde aktuell ist nicht, ach, da ist irgend noch so eine koloniale Kirche, die sich abschottet gegen alles. Nein. Die Osten- und Küstendiözese mit ihrer Asania Front-Gemeinde, Innenstadtgemeinde in Dar es Salaam, hat die deutschsprachige Gemeinde zu einem integralen Bestandteil ihrer Gemeinde gemacht und unterstützt die. Wir dürfen in den Räumen Gottesdienst feiern. Es werden, wenn der Pfarrer, die Pfarrerin auf Urlaub ist oder die Stelle gerade vakant ist, deutsch sprechende tansanische Pfarrer gesucht und gebeten, da die Gottesdienstvertretung zu machen. Es gibt eine enge Kooperation, was diakonische Arbeit angeht. Und es werden gemeinsame Gottesdienste gefeiert an Heiligabend.
In welcher Sprache?
Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch und an Karfreitag auch.
Dann hat es also, ja perfekt gepasst, dass du auch an Asania Front Church warst.
Genau.
Also du hattest sozusagen eine Doppelrolle, die aber auch ineinander geht.
Ganz genau. Und das wusste ich eben von meinem Praktikum, wie spannend und wie schön das sein kann. Als Probedienstlerin musste ich 50% Gemeindedienst machen, was jetzt für Mission eine Welt eher unüblich ist. Normalerweise geht man in eine bestimmte Funktion und manchmal ergibt sich daraus Gemeindedienst, aber das ist eben für jemanden, der seinen Probedienst noch ableisten muss, gesetzt. 50% Gemeindedienst muss sein. Und wer diese 20% deutschsprachige Gemeinde übernimmt, das entscheidet tatsächlich nicht Mission eine Welt, sondern das entscheidet die EKD. Und die hat die Vorgabe, dass man mindestens 7 Jahre Berufserfahrung als Pfarrerin, Pfarrer in Bayern oder in Deutschland haben muss, um für so eine Aufgabe in Frage zu kommen. Genau. Aber der Klaus Heim hat gut Werbung für mich gemacht. Und ich wurde eingeladen nach Hannover ins Landeskirchenamt. Der Marc Reusch ist zuständig für die Arbeit in Afrika. Und er hat sich mit mir getroffen. Es war ein ganz nettes Gespräch. Ich saß 10 Minuten im Zug auf der Heimfahrt, da kam der Anruf, Frau Mika, wir versuchen das mit Ihnen. Sie haben vielleicht die Berufserfahrung nicht, aber Sie bringen die Sprache mit, Sie bringen die interkulturelle Erfahrung mit und Sie kennen ganz konkret das Land Tansania und die deutschsprachige Gemeinde Dar es Salaam.
Also deine früheren Aufenthalte waren 7 Jahre Gemeindepraxis wert.
Anscheinend. Und natürlich, dass vielleicht kein anderer Kandidat, keine andere Kandidatin jetzt Schlange stand, um die Aufgabe zu übernehmen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das geklappt hat, weil es mir mein erstes Ausprobieren auch in Gemeindeleitung, in Geschäftsführung ermöglicht hat.
Du warst dann auch Gemeindepfarrerin in Dar es Salaam an der deutschsprachigen Gemeinde,
ja,
ohne dass da jemand anders gewesen wäre.
Genau. Da war ich, das war so mein einzelner kleiner Bereich. Und dann natürlich aber Asania Front, wo wir ein großes Pfarrteam waren, wo eben Joseph Mlaki auch da war, mein sicherer Anker, gerade am Anfang. Nochmal,
und der war als Pfarrer da.
Der war als Pfarrer da, genau, zuständig auch für die English-Speaking Congregation. Und da war auch mein Auftrag, speziell da zu unterstützen. Ich war die einzige Frau im Pfarrteam, das hat man an gewissen Punkten gemerkt. Aber also ich bin da herzlich aufgenommen worden. Ich habe mir das Büro dann mit Guakisamai Popo geteilt, den vielleicht manche noch von Instagram kennt. Der ist sehr aktiv, auch als Musiker, teilt das Evangelium auf seine Art. Genau, und habe mich da sehr wohlfühlen dürfen. Also es war ein gutes Miteinander immer und hat großen Spaß gemacht.
Wie muss man sich so einen gemeinsamen Gottesdienst vorstellen dort? Also von deutschsprachiger Gemeinde und Asania Front Church. Waren das so Highlights im Jahr oder hat man gesagt, das müssen wir jetzt mal machen?
Nee, es waren schon Highlights im Jahr und es war so eine Natürlichkeit dabei. Es war so selbstverständlich, dass das so stattfindet. Dar es Salaam ist eine Millionenstadt. Da sind Menschen, die wirklich die Welt kennen, die große Firmen leiten, die international studiert haben, die mehrere Sprachen fließend sprechen, die deswegen auch bewusst sagen, ich schließe mich der English-Speaking Congregation an, weil ich vielleicht sogar mehr Zeit mal im Ausland verbracht habe als in meinem Heimatland Tansania. Und das ist so selbstverständlich, dass man sich mit den anderen internationalen Gästen in Dar es Salaam einfach zusammentut und man gemeinsam auch den Glauben feiert. da waren viele Highlights dabei. Also ich fand es immer spannend. Weihnachten waren wir immer mehr Deutsche, Karfreitag waren wir mehr Tansanier. Wie läuft es konkret ab? Also manche Dinge werden einfach wiederholt, werden einmal auf Englisch gesagt, einmal auf Deutsch. Zunehmend ist es aber so, dass die deutsche Gemeinde das Deutsche als Sprache nicht mehr so braucht. Also Englisch ist für alle absolut akzeptabel, versteht sowieso jeder. Da geht es dann eher um Formen der Liturgie, die vertraut sind. Und da muss ich sagen, ist aber die Lutherische Kirche Tansanias sowieso sehr nah an der G1-Liturgie, die man vielleicht auch aus Deutschland kennt.
Die man in Bayern kennt.
Die man in Bayern kennt, genau. Also die deutschsprachige Gemeinde Dar es Salaam benutzt das bayerische Gesangbuch. Und das war schon da, bevor ich kam. Also.
Das heißt, du könntest auch zwischen diesen beiden Kirchengemeinden hin und her switchen liturgisch, da wird man das gar nicht merken.
Ja, es sind ja letztlich dann drei Liturgien. Das ist die Kiswahili-Liturgie, denn hin und wieder habe ich natürlich auch im Kiswahili-Gottesdienst ausgeholfen. Das hat dann immer mehr Vorbereitung gebraucht, weil so auf Predigtniveau sprachlich zu kommen, das braucht mehr Vorbereitung. Genau, also da kann ich mittlerweile das meiste gut mitsingen und auch gut vorsingen. Und die englischsprachige Liturgie, die in Macomira mal entwickelt wurde, die ist einfach fabelhaft, lebendig, schön, mitreißend. Also das sind Melodien, die nimmt man mit im Herzen. Und mein Plan, noch nicht umgesetzt, aber mein Plan ist fest, jetzt auch demnächst mal mit dieser Liturgie einen Gottesdienst in Dachau zu feiern.
Ja, toll. Du hattest ja noch ein drittes Standbein, nämlich
den interreligiösen
Dialog, auf den du natürlich durch den Oman, aber auch schon vorher in Dar es Salaam gekommen bist.
Genau, das war mein größtes Standbein tatsächlich. Also gut, die Hälfte meiner Arbeit habe ich in diesem Aufgabenbereich verbracht. Das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, da so meinen Punkt zum Andocken zu finden. Da hatte ich auch die unklarste Vorstellung davon. Das war so, da kommt jetzt jemand und er macht da Arbeit, aber es war die Vorstellung des Bischofs, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man auf dem Festland sowas wie ein interreligiöses Zentrum, das dann der lutherischen Kirche Tansanias gehört, baut, also ein Haus, ein Grundstück erwirbt und da irgendwelche Veranstaltungen stattfinden lässt. Und da hat er sich, glaube ich, erhofft, dass ein ökumenischer Mitarbeiterin, die kommt, da so ein bisschen die Federführung übernimmt und vielleicht auch nochmal finanziell helfen kann. Denn Erfahrungen im interreligiösen Bereich sind in Tansania zuhauf vorhanden. Die leben das tagtäglich.
Vor allem in Dar es Salaam.
Genau, genau. Es gibt so ein Zentrum, das gehört auch der Osten- und Küstendiözese. Es befindet sich aber eben auf der größten sansibarischen Insel Unguja. Das SANSIC, das Sansibar Interfaith Center, das ein Diplomakurs anbietet als Teil der TUDACO, der Tumaini University Dar es Salaam Campus, also ein anerkannter Universitätsabschluss, aber eben in Stone Town Zentrum gelegen, kein Housing bietet für die Studierenden und damit schwer zugänglich ist für Interessierte, die vom Festland kommen und keine Familie oder Verwandten in Stone Town haben, wo sie unterkommen können. Das ist also fast schon daran ein bisschen gescheitert, dass es erstmal nur für Sansibaris interessant ist, weil zugänglich.
Die auch zum größten Teil muslimisch sind.
Also
und da kommen aber auch Studierende dahin. Da sind welche dabei.
Ja, also es lief einige Zeit lang mal recht gut, dass auch Studierende vom Festland kamen, christliche Studierende, die über Gastfamilien untergebracht werden konnten. Aber das ist leider so ein bisschen ausgelaufen. Und man muss jetzt nach guten Lösungen finden, wie das weitergehen kann. Denn was ich erleben durfte, ist, dass gerade die Studierenden der ersten Jahrgänge eine solche nicht nur interreligiöse Kompetenz, sondern auch interkulturelle Kompetenz erworben haben, dass die für jegliche Zusammenarbeit zwischen Kirchen auf verschiedenen Ebenen, Menschen verschiedener Religionen die können so gut, also sie haben ein solches Feingefühl, die sind wahnsinnig gut ausgebildet, auch was Gesprächsführung angeht, Darstellung eigener Perspektiven, ohne Vereinnahmen zu sein, ohne, also all das, was man braucht an der Stelle, da habe ich großartige junge Menschen kennengelernt. Eine, die ich unbedingt benennen muss, ist die Hedaya Maulid Dude. Ohne die hätte ich meine spätere Arbeit da gar nicht machen können. Aber das zeigt, was so ein Ausbildungsprogramm leisten kann. Und es ist schade, dass es so ein bisschen an Fahrt verloren hat, dass jetzt vielleicht auch ein bisschen die passenden Dozierenden fehlen. Ich würde mir wünschen, dass da wieder auch der Aufschwung kommt. Und deswegen auch recht früh meine Ablehnung. Ich komme dem Wunsch des Bischofs nicht nach, jetzt in Dar es Salaam noch was aus dem Boden zu stampfen, wenn es schon was gibt, was aktuell in der Krise steckt, sondern erstmal zu gucken, was kann ich da eventuell helfen. Plus Dar es Salaam hat ein Riesenangebot. Wann finden Menschen da noch Zeit, zusätzlich ein Angebot wahrzunehmen? Es ist eine Stadt, die 24/7 pulsiert, wo Menschen arbeiten, gefühlt rund um die Uhr. Und wenn sie nicht arbeiten, ein enormes Freizeitangebot haben. Das heißt, man muss in eine große Konkurrenz treten mit anderen auch Bildungsangeboten und spirituellen Angeboten. Und für mich war immer klar, auch nach Gesprächen mit Gemeindemitgliedern der Asania Frontgemeinde, dass das Interesse jetzt da in interreligiösen Dialog, der in Form eines Zentrums geleitet und geführt wird, dass da kein Interesse ist. Oder kein Interesse, was groß genug ist, um so ein neues Zentrum zu rechtfertigen. Die sagen auch, ja, wenn wir sowas machen wollen, bietet doch auf Sansibar was an. Da fahren wir die 2 Stunden mit dem Schnellboot rüber. Dann sind wir da, machen am Tag was und fahren abends wieder zurück. Also die Nähe ist gegeben. Und das war mir sehr einsichtig.
Und dann hast du auf Sansibar weitergemacht.
Genau, ja. Also ich habe dann auf Sansibar weitergemacht, aber nicht auf Unguja. Sondern habe mich tatsächlich Richtung Pemba orientiert. Das ist
eine kleinere Insel, aber auch
von der Fläche
große.
Her fast genauso groß wie Unguja, aber von der Einwohnerzahl her deutlich spärlicher besiedelt. Und mit dem ständigen Gefühl so versehen, ein bisschen abgehängt zu sein. Und es war von Anfang an Thema von den muslimischen Partnern, die mit mir gesprochen haben, wenn ich gefragt habe, wo seht ihr denn jetzt Handlungsbedarf? Wo ist denn Bedarf, dass man irgendwie mit interkultureller Bildung auf Menschen zugeht? Was braucht's? War immer, wir müssen uns um Pemba kümmern. Es muss sich um Pemba gekümmert werden und nicht nur von uns, sondern auch von außen. Die müssen das Gefühl kriegen, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Die müssen Andockpunkte kriegen, denn sonst übernehmen das islamistische Gruppierungen. Und das war zumindest den Menschen, die sich im Raum des Sansik auf Unguja bewegt haben, vollkommen klar. Denen wollen sie das nicht überlassen. Da hat sich dann Professor Sidi Issa hingesetzt und hat die Lehrpläne für die Mädchenschulen auf Pemba überarbeitet, damit die entislamisiert werden, also immer noch. Aber dass sie halt einen liberalen, sunnitischen Islam, wie er traditionell auf Sansibar gelebt wird, wiedergeben.
Und keine Engführung.
Keine Engführung, ja. Und Wert gelegt auf weibliches Lehrpersonal mit entsprechender Ausbildung. Also da sind so tolle Menschen, die sich so engagieren. Und so kam ich eben dahin, okay, es geht um die Frauen, denn Pemba ist zuhauf von Frauen besiedelt. Muslimische Männer haben mehrere Frauen und die jungen Männer verlassen die Insel, weil sie wirtschaftlich schwach ist und verdienen das Brot für ihre Familien woanders. Zurückbleiben die Frauen mit ihren Kindern in der Obhut einiger älterer Männer und ein paar weniger jüngerer. Und da ist Zeit. Die gehen vielleicht ein paar Stunden auf den Markt, verkaufen ihre Früchte, ihren Fisch und ansonsten ist Zeit.
Das heißt, die kommen dann in so eine Bildungseinrichtung, ja, um was zu machen.
Genau, also es wurde ein Hospital gekauft von der Osten- und Küstendiözese, schon bevor ich ankam, und umgebaut zu einem Sansik-Pemba-Campus quasi. Und dort wurden sowas wie Klassenräume, Büros, aber auch 2, 3 Zimmerchen, damit festes Personal dort auch wohnen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war noch nicht ganz fertig, als ich ankam. Aber wir hatten einen Ort, wo etwas stattfinden konnte. In Chake Chake, der Hauptstadt Pembas. Und dann habe ich dort angefangen, Gesprächsgruppen zu gründen.
Da war noch nichts, als du hingekommen bist.
Da war noch nichts. Also manchmal hat die Norwegian Church Aid Seminare angeboten, aber immer so projekthaft. Also es lief nichts durch. Es wurde auch erstmal, wurde ich angefragt, ob ich nicht ganz nach Pemba gehen wollte, um diesem Haus sowas wie ein Kolloquium zu geben, also so ein Grundprogramm, dafür Partner werben und das zu etablieren. Aber da hätte ich ganz nach Pemba ziehen müssen und es ging ja schon wegen meines Gemeindedienstes nicht wirklich und wäre auch nicht mein Ort gewesen. Jedenfalls habe ich dann mit Hidayas Hilfe, denn ohne die wäre das nicht möglich geworden, die durch ihre Geschichte mit Sanzig schon wahnsinnig gut vernetzt ist.
Ist sie aus der ELCT, aus der tansanischen Kirche?
Hidaya ist Muslima. War mein muslimischer Counterpart quasi, bisschen jünger als ich, unverheiratet, also spezieller Lebenslauf für eine junge Muslima, aber wirklich, also mein Pfund, mit dem ich da wuchern konnte, weil einfach unglaublich gut im Umgang mit Menschen, wahnsinnig gut vernetzt und die hat eben die Frauen gefunden, die dann auch kamen, gutes Gespür drauf dafür gehabt, dass das auch paritätisch besetzt sein muss. Das sind alles Dinge, die wusste ich nicht sofort, als ich ankam, sondern die habe ich dann gelernt, dass eben es nicht reicht, dass man so und so viele Christinnen und so und so viele Muslime hat. Das war uns klar, dass wir das ungefähr Hälfte, Hälfte wollen. Nein, dass man auch und innerhalb der christlichen Gemeinden ein ausgeglichenes Verhältnis von Katholiken, Anglikanern, Lutheranern und Seventh-day Adventists braucht und gegebenenfalls noch anderer christlicher Gruppierungen, die da sind, weil die auch in einem gewissen Konkurrenzdenken, Konkurrenzmoment zueinander stehen. Genau, also das waren Dinge, die ich gelernt habe. Und wir konnten dann starten tatsächlich mit einer zwölfköpfigen Gruppe in Chake Chake. Und ich kam nicht mit dem Anspruch, da jetzt ist mein Blog Wissen und den will ich vermitteln und am Ende sollen die rausgehen und diese Inhalte verstanden haben. Sondern, und so habe ich es auch kommuniziert, und das war auch das, weshalb sie gekommen sind. Also haben mir dann die Männer aus den Familien rückgemeldet, die ja immer noch zum großen Teil ihr Okay geben müssen, wenn eine Frau an so einem Angebot teilnehmen möchte, dass ich ihnen Kommunikationsskills beibringen möchte. Dadurch, dass wir eine Gesprächsgruppe gemacht haben, haben wir uns gemeinsam Themen erschlossen.
In welcher Sprache lief das?
Auf Kiswahili. Auf Pemba ist kein Englisch vorauszusetzen, was für mich echt hart war. Aber ich glaube, so bin ich echt noch mal besser geworden auch. Und ich hatte Hidaya, die natürlich perfekt Englisch sprach. Und wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder was nicht verstanden habe, konnte ich immer noch mal, kannst du mir das noch mal schnell übersetzen?
ganz was klar. Für Themen habt ihr dann gemeinsam entdeckt?
Ja, also wir haben gestartet mit Träumen und Wünschen. Was träumen wir, was wünschen wir uns als Frauen in dieser Welt, in die wir gestellt sind? Also so ein bisschen, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann. Und dann in der Situation, in der ich bin, was, also bestmögliche Selbstverwirklichung. Und dann auch ganz klein gedacht, ne? Wie kann ich jeden Tag Teil meines Traums, meines Wünsches leben? Also so. Und da haben wir mit wir haben dann Blüten ausgeschnitten und haben die gelegt, haben Bodenbilder gelegt und einfach jeder kann und darf was sagen, dass man sich Symbole nehmen kann, um eine Botschaft zu vermitteln, wie man in den Austausch gehen kann. Also einfach so Gesprächsmethoden, Gruppenführung, das und dann hat eben jeder mal übernehmen dürfen, um eine Einheit zu moderieren. Also dass die
jede Teilnehmerin.
Am Anfang natürlich nicht, aber das genau, also so das Stück für Stück zu übergeben. Ich habe dann erklärt, wie eine Methode funktioniert und habe die dann einzeln ausprobieren lassen. Genau. Also so haben wir gestartet. Dann haben wir über Kindererziehung gesprochen. Ein Treffen hatten wir mal zum Thema Mode. Dann, das ist leider nicht mehr zustande gekommen, aber ich hatte eine Gynäkologin, die mal so weiblicher Körper. Einfach mal so ein bisschen auch nochmal Grundwissen, der weibliche Zyklus und so. Es hat ja nicht jeder schon mal gehört. Und ich denke mir auch, viele Frauen in Deutschland haben es mal gehört. Das heißt nicht, dass es aktiv abrufbares Wissen ist. Also ist immer nicht schlecht, wenn man mal einer Frauenärztin noch Fragen stellen kann. Genau, also sowas haben wir gemacht. Und dann einmal kam es zu einer Kooperation mit der Sparkassenstiftung, die ich jetzt wiederum aus meinem deutschen Kontext kannte, die hat ein Business-Spiel entwickelt, wo Menschen, auch Menschen, die nicht lesen und schreiben können oder nur eingeschränkt rechnen, über ein Spiel quasi sich fiktiv ein Geschäft entwickeln. Also Ausgangssituation ist so, irgendwie du hast 5 Mangobäume und du möchtest irgendwann einen Obstladen oder Saftladen haben. Und man spielt dieses Spiel über 3 oder 4 Tage und muss immer so Business-Entscheidungen treffen. Und dann zieht man so Ereigniskarten, also dein Schwager wird krank, du hast das und das Geld eingenommen, gibst du es jetzt dem Schwager oder behältst du einen Teil und kaufst dir einen neuen Kühlschrank oder eine neue Saftpresse. Also so Sachen. Und am Ende haben dann die geschaffenen Businesses einen Wert und da kann man dann quasi gucken, wie erfolgreich war ich jetzt als in einem geschützten Rahmen. Und man kann gucken, welche Gruppe war erfolgreicher, was für Entscheidungen haben die getroffen und so kann man miteinander und voneinander lernen. Und das hat die Sparkassenstiftung nahezu komplett finanziert auch. Wir haben noch die Hälfte vom Flug nach Chake Chake der Dozentin zahlen müssen. Was über Spenden.
Die kam dann aus Deutschland nach
Chake Chake. Nee, das war eine Tansanierin, die von der Sparkassenstiftung Deutschland in Dar es Salaam angestellt war. Also eine Tansanierin hat das gemacht, ja.
Das klingt ja wunderbar. 2,5 Jahre sind ein bisschen zu kurz,
ja.
Um sowas auch mittelfristig zu verfolgen. Wie hat sich das angefühlt, dann nach 2,5 Jahren 3 verschiedene Jobs in einem, wieder ein bisschen Sprint vom Gefühl her?
Es ist so wahnsinnig viel passiert in diesen 2,5 Jahren. Sprint ist falsch. Ich ging ja nicht hin mit der Idee, ich bin nach 2,5 Jahren wieder zurück, sondern mein Plan war schon, da 5 bis 7 Jahre zu sein. Was mir tatsächlich so ein bisschen die Kraft hinten raus geraubt hat, war die dreifache Stellenteilung. Also ich kam aus Pemba, wo wir kein fließend Wasser hatten, wo wir zur Moschee gelaufen sind, Wasser holen, wo wir wirklich auf 3 Steinen über der offenen Flamme gekocht haben, wo einfach das Leben völlig anderes ist. Dann fährt man mit der Frachtfähre erst nach Unguja, muss da noch eine Nacht schlafen, um dann entweder die Schnellfähre oder einen Flug nach Dar es Salaam zu kriegen. Oder man leistet sich mal den Flug von Chake Chake zurück und dann direkt im Anschluss einen Termin in der deutschen Botschaft zu haben. Und dort, nachdem man durch den aufwendigen Security ist, erstmal gefragt zu werden, wie hätten Sie denn gerne Ihren Kaffee? Also Cappuccino, Macchiato, Espresso Macchiato, Americano. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, was das für ein emotionales Schleudertrauma auch auslösen kann. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich ein Stück weit schon dran gewöhnt. Ich habe immer mal wieder, wenn ich Praktikantinnen hatte, gemerkt, dass das echt nicht selbstverständlich ist, weil da war immer der massivste Gesprächsbedarf danach. Also da kommt man in so eine leichte Weltkrise, wenn man diese Welten so unmittelbar aufeinander erlebt. Also wie unterschiedlich, wie massiv unterschiedlich die Lebensrealitäten von Menschen sein können.
Auch innerhalb eines Landes?
Innerhalb eines Landes, ja. Und nicht mal 2 Flugstunden voneinander entfernt.
Du hast das alles in dir getragen und dann aber nach 2,5 Jahren das Gefühl gehabt, ist jetzt gut.
Ich habe echt es mir nicht leicht gemacht. Gehe ich jetzt zurück, bleibe ich da? Ausschlag gegeben hat dann meine Oma, die einfach nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben konnte und wo klar war, die geht jetzt ins Pflegeheim. Meine Oma lebt immer noch, sie ist 98, bin ihr ganz eng verbunden. Also ich war schon immer ein Oma-Kind und damit hat sich ihr Radius, ihre Selbstständigkeit nochmal so eingeschränkt, dass klar war, sie ist auf mehr Ansprache von außen angewiesen. Und das zusammen mit dieser Erschöpfung durch die dreifache Stellenteilung, an der man bestimmt noch irgendwie hätte was schrauben können, der Probedienst war ja dann passé. Wobei ich jetzt auch nicht hätte sagen können, was gebe ich auch von den 3 Sachen. Auf der ganz unterschiedlichen Art waren mir alle 3 Aufgabenbereiche so unendlich wertvoll. Aber das kombiniert mit der Oma und dass ich 2 kleine Nichten habe, habe ich eben gesagt, wenn ich da jetzt Familie noch, ich davon noch was haben will, dann muss ich jetzt zurück. Und damit hatte ich wie immer, wie die schnelle Entscheidung zum Theologiestudium, wenn in mir so was fällt, dann ist es gefallen. Und so wie ich wusste, ich gehe jetzt nach Tansania, wusste ich auch, und jetzt komme ich zurück. Und dann hadere ich auch nicht so wahnsinnig mehr damit, sondern dann ist der Fokus auf den nächsten Schritt. Ich bin dann auf den Regionalbischof zugegangen. Es war damals noch der Herr Kopp. Er war ja damals noch für München zuständig. Ich habe ihn gebeten, wenn es irgendwelche Stellen gibt, Münchner Westen oder Münchner Norden, also ich stünde ab September wieder für den Dienst in Bayern zur Verfügung, dass es am Ende Dachau wurde und ich wirklich in bequemster Zeit auch zur Oma fahren kann, war für mich nur ein Zeichen von oben, dass es auch wirklich okay ist. Also dass es auch so sein soll. Und ich bin in eine großartige Gemeinde gekommen.
Das ist ja die Friedenskirche in Dachau. Dein Schwerpunkt sind Familien- und Konfirmandinnenarbeit. Mhm. Wie schaut es dort eigentlich aus mit den Themen Interkultur und interreligiöser Dialog?
Mhm. Gott sei Dank gibt es das da auch. Wir sind tatsächlich, teilen wir unsere Kirche mit der madagassischen Gemeinschaft, also sogar einer ostafrikanischen evangelischen Kirchengemeinschaft, mit denen wir immer wieder auch mal gemeinsame Gottesdienste feiern, die an unseren Gottesdiensten teilnehmen, an deren Gottesdiensten wir teilnehmen. Wir werden auch immer mal wieder angefragt, wenn die Pfarrerin krank ist, ob wir Einsetzungsamtmals übernehmen können oder so. Das ist schön, dass es das gibt. Weil Madagaskar ist ja auch jetzt von Dar es Salaam wirklich ein Katzensprung und viele, viele Madagassen waren in der Asania Front Gemeinde, in der English Speaking Congregation, also von dem her ist das schon mal ein bisschen Heimatgefühl. Ansonsten haben wir, wir sind einer der am stärksten wachsenden Landkreise Deutschlands. Also der Dachauer Landkreis im Speckgürtel von München wächst und wird bunter. Und vom runden Tisch gegen Rassismus bis hin zu interkulturelles Familienfest der Stadt Dachau bis zur Realität in den Schulen und öffentlichen Einrichtungen ist das einfach das gesellschaftliche Thema überhaupt gar nicht auf den kirchlichen Kontext begrenzt. Und es werden an allen Ecken und Enden Menschen gebraucht, die damit souverän umgehen können. In all den Schwierigkeiten, die es unbestritten auch gibt, wenn Welten aufeinanderprallen.
Gibt es eigentlich so was wie ein Magic Skill, dass du in deiner Zeit in Tansania gelernt hast und dass du mal so rausziehen kannst?
Ich bin echt geduldiger geworden. Also dieses Zeitmanagement nicht immer in der Hand haben, das muss man dort unten lernen, das muss man leben, weil sonst wird man ja wahnsinnig. Also allein schon dadurch, dass die Natur so viel gewaltiger sein kann, von der Regenzeit angefangen, wenn plötzlich Straßen, die es sonst immer gibt, nicht mehr da sind und dann nur noch als großes Schlagloch vor dir auftauchen, bis hin zu, dass Busse einfach die Grätsche machen und nicht weiterfahren und es auch keinen Schienenersatzverkehr gibt. Also da kann ein zu spät kommen, ist dann nicht 10 Minuten, 20 Minuten. Ein zu spät kommen kann 4 Stunden sein. Und man lebt damit und geht damit um. Und ich denke, das habe ich mir schon ein ganzes Stück weit bewahrt. Ich merke aber auch, dass es schon wieder weniger wird. Also dieser Druck, dieser Zeitdruck, der hat jetzt auch mich schon langsam wieder im Griff.
Wird vielleicht wieder Zeit, nach Tansania zu reisen.
Auf jeden Fall.
Ich wollte eigentlich mit dir auch noch mal kurz über Tara reden. Mhm. Tara ist eine Dackeldame und unterstützt dich bei der Seelsorge.
Ganz genau, zumindest sind wir auf dem Weg dahin, genau. Tara ist gerade mal ein Jahr alt und ist meine treue Begleiterin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Als guter Kirchendackel ist sie an einem Karfreitag geboren, letztes Jahr. sie ist eine große Bereicherung, also für mich persönlich natürlich, denn erstmal ist sie mein privater Hund, aber auch dienstlich, das hatte ich von Anfang an mitgedacht, als ich mit dem Gedanken schwanger ging, mir einen Hund anzuschaffen, denn ich bin alleinstehend und ich bin voll berufstätig und ich möchte keinen Hund, der stundenlang zu Hause auf mich wartet und sich selbst beschäftigen muss, sondern ich möchte einen Hund, mit dem ich mein Leben leben kann. Und da gehört eben zum großen Teil auch meine Arbeit mit dazu. Das ist der Pfarrdienst ja ein Beruf, wo das an vielen Punkten gut möglich ist. Und eins der tollsten Bonuspunkte dabei ist mit Sicherheit, dass Tiere Kommunikationsräume eröffnen. Und das ist gerade in der Seelsorge ein echtes Geschenk. sagen wir mal, da kommt eine Tauffamilie mit noch schüchternen Kindern, die nehmen erst Kontakt mit dem Hund auf, bevor sie mit mir in Kontakt treten. Und der erste Kontakt, der dann zu mir kommt, ist, darf ich mal streicheln? Oder sie setzen sich ins Hundebett und der Dackel setzt sich dazu. Und der zweite Punkt sind Trauergespräche. Menschen, die emotional aufgewühlt sind, die gar nicht wissen, wie sie jetzt ihre Gedanken sortieren sollen. Menschen gegenüber machen sich Menschen oft Stress. Das muss jetzt so oder so klingen. Da darf kein falscher Eindruck entstehen. Da muss der Satz gerade aus mir rauskommen, sonst gibt es irgendeine Zensur. Diese Vorbehalte haben Menschen Tieren gegenüber nicht. Sie erzählen viel freier, viel unbedarfter. Und was zu beobachten ist und wo jetzt die Ausbildung für Tara hingehen wird, wenn wir dann soweit sind, ist eben, dass sie auch auf die Emotionen von Menschen reagiert. Das macht sie in Ansätzen schon, was auch die Eignung dann überhaupt für den Seelsorgebegleithund voraussetzt. Sie nimmt wahr, wenn Menschen aufgewühlt sind und sucht der Nähe, dockt an, setzt sich mal so ganz nah an deren Beine oder legt mal so, das ist immer ganz süß, die Pfote auf deren Fuß. Oder schaut so mit ihren Dackelaugen nach oben. Und dann trauen sich Menschen mal zu weinen. Dann trauen sich Menschen mal zu schluchzen. Und manchmal bin ich dann auch aus dem Fokus und der Hund hört die Geschichten und ich schreibe halt im Hintergrund noch ein bisschen mit. Und das ist echt toll. Das ist toll zu beobachten und es macht Spaß zu begleiten.
Wie lange braucht Tara noch, um offiziell als Seelsorgebegleithund bezeichnet zu werden?
Das wird noch eine Weile dauern. Also da liegt jetzt erstmal die Begleithundeausbildung und die Begleithundeprüfung dazwischen. Und dann geht es in Richtung tiergestützte Intervention als Ausbildungsrichtung. Und da gebe ich uns aber auch Zeit. Denn erstmal muss es zwischen uns beiden passen. Die Ausbildung macht ja nicht der Hund, weil der bringt ja schon alles mit, was es braucht. Die Ausbildung macht ja vor allem der Mensch, der dann seinem Hund sagen muss, was er zu welcher Zeit gut machen soll. Also, und das braucht an meiner Seite die Kapazität auch. Genau. Also die Vereinbarung ist, dass ich das selber bezahle, aber eben auf Dienstzeit machen kann.
Das heißt, das ist jetzt aktuell auch dein Projekt?
Das ist eins meiner vielen Projekte.
Gibt es noch irgendwas, was außerhalb der bayerischen Grenzen im Blick ist?
Ach, die ganze Welt ist im Blick. Also ich bin jetzt 1,5 Jahre in Dachau quasi wieder daheim und natürlich kommt so langsam schon wieder das Fernweh. Die Weltlage ist im Blick, das wirkt ja rück auf egal welchen Ort der Welt. Ich glaube, davor kann man gar nicht fliehen. Und ja, schon auch so das perspektivische Denken. Werde ich immer in Bayern arbeiten? Da würde ich jetzt mal ein ziemlich sicher Nein dahinter setzen. Wobei man weiß es nie. Ja, man weiß es nie.
Schön.
Vielleicht nehme ich mir auch mal ein Sabbatical und fahre in einem VW-Bus mit dem Dackel durch Europa. Schließe ich auch nicht aus.
Wir kommen zu einer weiteren Frage, weil wir unsere Hörerinnen und Hörer anregen wollen, gute Dinge zu unterstützen. Anne, wenn du 1.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, für medizinische Hilfe oder für diakonische Arbeit?
Ich würde es für diakonische Arbeit tatsächlich ausgeben wollen. Denn Bildung ist zu vielem der Schlüssel, aber nicht zu allem. Und manche Menschen brauchen einfach Starthilfe. Und die muss irgendwo herkommen. Und manchmal kann man damit ganze Leben verändern, indem man einfach Starthilfe gibt. Einen Ort, vielleicht der erste Ort, den ein Mensch mal sein Zuhause nennen kann, weil er ansonsten immer irgendwie am Rande leben muss. Dann einen Menschen eine Chance geben, die eben vielleicht gerade in einem Land wie Tansania immer ein bisschen durchs Raster fallen, weil das Leben allgemein schon so hart ist und für Menschen, die nicht die optimalen Voraussetzungen mitbringen, vielleicht rein körperlich, weil sie eine Einschränkung haben, eine Behinderung mitbringen, einfach mal einen Ort, wo sie eine Chance bekommen, das Beste aus sich rausholen zu können. Da denke ich jetzt an USA River, unser Zentrum, was Mission Eine Welt Jahre unterstützt hat, was hervorragende fachliche Betreuung und Begleitung hat. Das ist ganz nah an Makumira dran, deswegen kenne ich das so gut. Das ist auch ein tolles Café. Wer jemals nach Tansania reist und im Norden ankommt, ganz nah bei den Nationalparks, bei Tanzhans, gibt es deutsches Brot und deutsche Brezen. Und es ist toll. Genau, und das lernen aber eben dort Menschen mit Handicap, lernen da das Backen, machen eine Bäckerausbildung, lernen Hygiene, ein ganz bisschen Business Skills. Das wächst und wächst immer weiter. Also als ich das letzte Mal da war, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, wurden so Workshops gebaut mit auch so fest etablierten Dukas, also kleinen Geschäften, wo die dann auch verkaufen können. Also es ist so vielfältig. Aber jeder bekommt eben die Chance, was aus seinem Leben zu machen. Also, weil nicht aufs Defizit, sondern aufs Potenzial geschaut wird. Und das ist ein tolles Projekt.
USA River wurde hier nochmal nahegelegt. Anne, du bist schon ziemlich rumgekommen im Leben. Wenn du darauf schaust, welche der drei folgenden Fragen würdest du gerne beantworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung?
Ich bin unfassbar dankbar für all die Chancen, die ich im Leben bekommen habe, von so vielen verschiedenen Stellen. Meine Familie, dass ich in diese deutsche, bayerische Gesellschaft reingeboren wurde, mit all den Privilegien, die dazugehören, das erfüllt mich mit Demut. So sehr man das kritisch sehen kann, und das tue ich auch, ist mir einfach bewusst geworden, dadurch, dass ich andere Beispiele gesehen habe, was einem das an Startkapital mitgibt. Aber dann eben auch durch meinen Glauben, durch die Kirche, was ich für Möglichkeiten hatte. Ja, also das ist einfach unglaublich und dafür bin ich dankbar.
Anne, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bau entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.